Ja, Jesus, ich will dir danken, dass du uns hier zusammengeführt hast heute Nachmittag. Und ja, ich will mich dir ganz zur Verfügung stellen, dass du wirklich all das sagen kannst, was du heute auch auf dem Herzen hast, Heiliger Geist. Wir brauchen dich zum Hören und auch ich möchte, dass das fließt durch mich hindurch, was du gerne möchtest und dass du uns neue Offenbarungen und Erkenntnis gibst über die wichtigen Dinge, die du quer durch dein Wort verankert hast, Herr. Ja, so bitte ich dich einfach, dass du mich auch leitest, was richtig ist und mich zurechtfinde in dem Ganzen, was ich aufgeschrieben habe. Und ja, dass du uns einfach das zeigst und zu jedem persönlich sprichst, was du gerne möchtest. Amen. Ja, wir sind im Sommer der Werte. Und Dankeschön. Und ja, wir haben uns heute für die straffe Variante entschieden. Also es geht straff weiter, so wie wir es auch in den letzten Wochen gemacht haben. Einfach Wort Gottes auszuteilen. Und heute will ich einiges dazu sagen, zu dem Thema Grenzen setzen, weltfremd sein, Fragezeichen. Ja, das ist ein Thema, als ich mich damit beschäftigt, ich hatte das schon länger ein bisschen auf dem Herzen, da was dazu zu machen, hatte auch eine ganz konkrete Passage in der Bibel dazu, wo ich denke, dass Gott uns da einiges dazu zeigen will und irgendwie dann beim Studieren und Machen und drüber nachdenken, habe ich dann gemerkt, dass es ja auch ein Thema ist oder das war mir schon klar, dass es eigentlich ein sehr großes Thema ist, was eigentlich fast durch alle Bücher der Bibel geht. Und aber heute auch ein Thema ist, wie zu allen Zeiten, muss ich dazu sagen, was praktisch auch angefochten ist. Und ja, und eine Herausforderung für uns irgendwie mit sich bringt. Generell, wenn wir das Wort Grenzen hören und sowas, dann hat das für uns erstmal eine negative Bedeutung. Ich denke, das liegt ein Stück an unserer eigenen deutschen Geschichte, der Mauer und der Todesstreifen und die Grenzen und so weiter. Das ist immer erstmal negativ. Wir sind alle froh gewesen, dass sie dann weg war. Und so ist es auch so auch insgesamt in unserer Gesellschaft wird die grenzenlose Freiheit propagiert auf allen möglichen Gebieten, was man sich vorstellen kann. Und so, das, was uns persönlich behindern könnte, ist auf den ersten Blick irgendwie erstmal schlecht und negativ. So, das ist das, was unser Zeitgeist uns erzählt, was wir so überall sehen, wo es große Diskussionen gibt. Geht zum einen um Grenzen zwischen den Ländern, wirtschaftlich gesehen und so weiter, aber auch ganz sehr moralische Grenzen. Was sind unsere Werte? Die Diskussion ist ja nie nur in unserer Gemeinde oder das, was wir uns anschauen, sondern findet auch gesellschaftlich statt. Und am Ende ist es ja so, dass propagiert wird, dass jeder seine Grenzen selbst definieren kann, wo sie sind und was er sich da denkt oder völlig grenzenlos leben kann. Ja, es ist ein großes Thema. Geht es in die Psychologie hinein, was es mit uns macht und so weiter, Kindererziehung und so weiter, die ganzen Dinge. Und trotzdem muss man sagen, es gab moralische Grenzen in unserem Land. Unsere Gesellschaft ist ja irgendwie auch aufgebaut auf bestimmten Werten. Und wir müssen erleben, dass sich das in den letzten Jahren massiv verschoben hat oder sich weiter verschiebt und im Prinzip die Zeit weiter fortschreitet. Verschiedene Grenzen, die einfach da waren, die für alle undiskutabel waren, sind plötzlich gefallen, mir nichts, dir nichts, fast über Nacht. Könnte ich viele Beispiele aufzählen, aber darum soll es heute nicht gehen. Momentan diskutieren wir, wie wir Grenzen wieder neu definieren können und so weiter. Das ist alles Politik, das will ich heute nicht machen. Aber es ist ein Thema, was uns alle irgendwie auch beschäftigt, wenn man Nachrichten liest und so weiter. Und umso mehr ist ja für uns wichtig, was sagt denn das Wort Gottes dann über Grenzen? Weil das sollte ja das sein, was wir persönlich auch glauben, in unserem Leben umsetzen. Und sagt das Wort Gottes was dazu? Und da will ich starten mit einer Bibelstelle aus 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18. Und da spricht Paulus an die Korinther. Und da ist bei mir die Überschrift, ich habe es aus der NGÜ genommen, Warnung vor Verunreinigung von Gottes Tempel. Und das ist ein Vers, den wir auch schon in letzter Zeit hatten, aber ich will ihn so als Start vorne anstellen, weil es praktisch so diese Grenze ganz klar aufzeigt. Genau, da steht, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Das wird uns heute länger beschäftigen. Gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was dem Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Fragezeichen, das ist eine Frage, die Paulus an die Korinther stellt. Und er schiebt dahinterher, was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen. Fasst nichts Unreines an, dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Und hier schon in diesem Bibelvers sieht man, dass Gott ganz, ganz klare Grenzen zieht zwischen Menschen und auch ja, insgesamt. Und ja, insgesamt zwischen Licht und Finsternis, was haben sie gemeinsam? Und das ist ein Grundprinzip, weil es einfach so ist, dass Gott keine Gemeinschaft mit Finsternis haben kann. Und das zieht praktisch von der Sache her die Grenze. Und das werden wir uns noch näher anschauen. Und zwar werden wir einsteigen, wie das so ist, wenn ich sage, das zieht sich durch die ganze Bibel, das Thema. Dann fangen wir im Prinzip ganz weit vorne auch an. Und zwar bei Adam und im Garten Eden. Und Gott hat den Menschen gemacht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das war sein Wunsch. Und er hat dem Menschen eine Umgebung gegeben. Und das ist der Garten Eden gewesen. Und interessant ist eben, dass man dort schon im Prinzip dieses Grundprinzip erkennen kann. Im Prinzip in dieser einen Bibelstelle sagt Gott, so sage ich mal, das Allergrundsätzlichste dazu. Und zwar steht es im 1. Mose 1, Vers 8, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Genau, das war im Prinzip nicht die ganze Erde, sondern es war ein Stück der Erde, den Gott als Garten angelegt hat. Und ich kenne mich ein ganz kleines bisschen so mit Gärten aus. Und da ist es praktisch so, dass auch dort, dass dort der Fall war, dass praktisch der Garten eine Abgrenzung hatte nach außen. Das sehen wir dann ein paar Verse später, dass es so war. Es gab praktisch ein Feld, wo die Tiere des Feldes und so gelebt haben und so weiter. Und es gab den Garten, wo der Mensch gelebt hat, mit Gott zusammen spazieren gegangen ist, wirklich diese Gemeinschaft genießen konnte, nach der wir uns letzten Endes sehnen und nach der sich Gott auch sehnt. Und Gott der Herr, das geht dann weiter, 1. Mose 1, Vers 23 bis 24, Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Ach so, das ist eine nächste Stelle. Da kam ja dieser Sündenfall dann dazwischen. Was ich noch erklären wollte, es gibt praktisch diese zwei Prinzipien von Grenzen, habe ich rausgefunden. Es gibt Grenzen nach außen hin, die wir lokal benennen können. Also dieser Garten war ein abgeschlossenes Stück Territorium. Und das ist das eine, was das sehen wir dann auch später, was praktisch eine klare Grenze sozusagen von dem Lebensraum irgendwie darstellt. Und es gibt Grenzen innen oder moralische Grenzen. Und das Interessante ist, dass das dieser Baum des Lebens war, den Gott gepflanzt hat in der Mitte des Gartens. Und ja, und das ist praktisch so, dass also das, an dem Baum des Lebens entscheidet sich dann letzten Endes, wie der Adam sich entschieden hat. Und das ist die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, dass wir auch innerhalb dieser Grenzen leben können und wir haben trotzdem alle Möglichkeit, uns zu entscheiden. Das macht das eben nicht zu einem Gefängnis, sondern auch der Adam hatte die Möglichkeit, jederzeit da auszusteigen. Und was ich an dieser Bibelstelle eigentlich sagen wollte, 1. Mose 1, Vers 23 bis 24, und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das war im Prinzip dann die Folge von dem Sündenfall. Und daran sieht man, dass es Gott auch dort eine ganz klare Grenze ziehen musste. Das war im Prinzip deswegen, weil Gott nicht mehr Gemeinschaft mit den Menschen haben konnte wegen der Sünde. Und das war so die erste, sage ich mal, territoriale Grenze, die gezogen wurde auf der Erde. Und die war unüberwindbar dann wieder zurück. Also es gab eine ganz klare Grenze zwischen dem, wo Gott wirken konnte und getan hat und lebte oder wo er sich offenbart hat und eben wo dann auch Adam gelandet ist letzten Endes durch den Sündenfall. Und die moralische Grenze innen war eben der Baum. Das lesen wir im 1. Mose 2, Vers 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nichts essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und selbst im Paradies gab es schon ein Gebot. Und es war, und das sind ja Diskussionen, die wir kennen und was wir kennen von unserem Fleisch her, noch, dass sich solche Gebote und besonders Verbote nicht so besonders toll anfühlen. Und trotzdem gab es auch selbst, obwohl der Garten Eden das Paradies war, gab es im Prinzip ein Verbot von Gott. Du darfst das nicht essen. Also es gab auch eine imaginäre Grenze, eine moralische, sage ich mal, die nicht überschritten werden durfte. Und diese beiden Grenzen, sage ich mal, die werden uns noch ein bisschen mehr befassen. Und der Adam hat letzten Endes diese eine Grenze überschritten und hatte dann letzten Endes diese territoriale Grenze oder dann die Gemeinschaft mit Gott verloren. Und Gott hat auch die Gemeinschaft dadurch mit den Menschen verloren. Und das ist ja, wie wir alle wissen und kennen und auch nichts Neues für uns ist, das Tragischste, was überhaupt passieren konnte. Und trotzdem war es so, dass Gott letzten Endes ja wieder Gemeinschaft gesucht hat oder irgendwie eine Lösung finden wollte, wie er wieder Zugang zu den Menschen bekommt. Und da gab es diesen Abraham, der, wo Gott Initiative ergriffen hat, wieder Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Und die Voraussetzung dazu war, dass er einen Menschen findet, der letzten Endes so viel Glaube hatte, wie der Abraham hatte. Der Abraham, der wird nicht umsonst als Vater des Glaubens bezeichnet. Und ich will das auch ein kleines bisschen näher erläutern, weil uns das eine ganze Menge sagt oder mir auch gesagt hat. Und zwar muss man sich vorstellen, dass er hatte vorgehabt von Anfang an, ich denke, das war Gottes Plan schon die ganze Zeit, dass er aus Abraham ein Volk erschaffen wird. Und dazu musste er sich erstmal einem Menschen offenbaren, das war der Abraham. Und wenn man bedenkt, was da war, ich habe da nur mal ganz kurz gegoogelt und da kann man das finden, was damals aktuell war, um die Zeit, wo Abraham gelebt hat. Da kam er aus Ur, aus der Stadt Ur. Und in dieser Zeit, was da vor Götter und so weiter gab, kann man erkennen, dass der Abraham einen extremen Schnitt gemacht hat. Und im Prinzip ist es auch das, was sich eigentlich bis heute durchzieht oder durch die ganze Bibel, dass letzten Endes Gott Licht ist und die Finsternis auf der anderen Seite steht und wie sie sich auch immer kleidet, wird zwar immer diffiziler und irgendwie manches ein bisschen undurchsichtiger, aber grundsätzlich ist es eigentlich immer ähnlich. Der Abraham, der hat es im Prinzip herausgefordert zu wesen, genau wie heute oder wie alle anderen danach auch, einen Schnitt zu machen zur Welt. Und die Welt von damals, das waren ein Sammelsurium von Göttern, eine riesenlange Liste, für jedes Ding gab es da irgendeinen Gott. Und jeder Gott hatte irgendwo seine Aufgabe, dass das alles irgendwie funktioniert. Und es war ziemlich undurchsichtig, keiner hatte da wirklich die endgültige Offenbarung darüber. Und was auch noch irgendwie war, die Götter sind zu allermeist sichtbar gewesen, sind Sonne, Mond und Sterne sowieso, das kennen wir auch aus anderen Religionen oder sind eben ja irgendwelche Götzen gewesen, geschnitzte Dinge und so weiter, dargestellte Sachen. Und man hat auch eine Darstellung irgendwie gefunden, ich will da nicht zu tief drauf eingehen, aber eine Darstellung gefunden, dass praktisch jede Familie hatte einen Schutzgott, der die Familie beschützen sollte vor diesen hohen Göttern noch dazu, weil die eben so grausam und gefährlich waren, dass man im Prinzip noch ein höheres Wesen brauchte, was einen schützt vor den Göttern. Und das hat mir irgendwie so kurz offenbart, was der Abraham überhaupt gemacht hat. Er hat sich von diesem ganzen Zeug losgesagt, obwohl er nichts anderes kannte. Er hat ja genauso gelebt wie die anderen auch, seinem Vater, Großvater und so weiter. Das war die Kultur und das war damals die ganze Welt. Das war das, was er praktisch überhaupt nur kannte. Und dann kommt Gott und sagt, vertrau mir, geh raus und such dir ein neues Land. Und ich will dir ein Land zeigen, was ich dir geben werde. Und schon alleine diese persönliche Ansprache, das war was Unmögliches für die damalige Zeit. Das ging überhaupt gar nicht. Das ging ja nur über diese Hilfsgötter und so weiter wieder. Also schon alleine das, dass der Abraham gesagt hat, ja, Herr, und hat nie Angst gehabt, dass er da sofort tot umfällt, das ist irgendwie ein Zeichen, dass der Abraham wirklich sehr viel Glauben hatte und eine Offenbarung für damalige Zeiten hatte, die echt gewaltig ist. Und es war halt das komplette Gegenteil der Zeit damals. Und ich denke, wenn er auch nicht weggegangen wäre, wäre das wahrscheinlich auch irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht wieder verloren gegangen. Deswegen war das auch Gottes Plan, weil er uns ein Stück kennt, auch den Abraham kannte. Er musste praktisch einen Schnitt machen zu seiner gesamten Familie, hat seine Frau genommen und die paar Leute, die bei ihm, und ist losgegangen und ist rausgegangen aus dem allem, was er kannte. Und hat da eine ganz klare Grenze gezogen zwischen dem, was damals praktisch die Welt war und wir Kultur bezeichnen und so weiter, zu praktisch einer Nachfolge, die praktisch wie im neuen Bund ist, eine Beziehung zu Gott hatte, die wir eigentlich erst durch Jesus richtig haben können. Und das ist interessant, dass er sogar persönlich dann letzten Endes diesen Bund mit Gott schloss. Das ist eine undenkbare Sache für damals gewesen. Und eigentlich, ja, sieht man daran ganz deutlich, dass, ja, was das eigentlich für ein gewaltiger Schritt letzten Endes war. Wir lesen da manchmal so schnell darüber hinweg und denken, ja, okay, der Abraham hat gesagt, geh mal dorthin und zieh mal jetzt von der einen Stadt in die andere. Aber was das bedeutet hat, war eben, dass er mit der gesamten Kultur, mit der Religion von damals und mit allem, mit seiner Familie grundlegend gebrochen hat. Und hat eine ganz klare Grenze gezogen. Das Interessante ist, dass letzten Endes dann auch in der Bibel immer drin steht, dass wirklich so war, was Gottes Plan war, dass er im Prinzip sich durch den Abraham offenbaren konnte. Die Welt ringsherum hat gesehen, was der Abraham macht, wie der lebt und wie der ist. Und hat gesehen, letzten Endes, wie Gott mit ihm umgeht. Und dadurch war das erste Mal, dass Gott überhaupt sich wieder durch irgendjemanden offenbaren konnte und zeigen kann, was er überhaupt für einen Charakter hat. Dass Gott einen völlig anderen Charakter hat, als alle Götter, die sich damals die Menschen vorgestellt haben, die ja durch die Bank weg alle irgendwie grausam und unberechenbar und so weiter waren. Und das sieht man ja auch in allen möglichen Naturreligionen und so weiter, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt und irgendwelche Dokus anguckt und so weiter, was in Mittel- und Südamerika und Südostasien überall los war, das ist immer eigentlich das Gleiche. Jede Naturreligion hat diese Summe von Göttern und so weiter, griechische, römische, antike, alles das Gleiche. Eigentlich im Grundsatz ist das alles das Gleiche. Aber Gott, was die Wahrheit ist, ist letzten Endes was völlig anderes. Und Gott hat den Abraham gefunden, der Abraham hat da mitgemacht unter Einsatz seines Lebens. Und das Interessante ist, dass es von ringsrum Gott auch der Gott Abrahams und dann später auch Isaaks, Jakobs genannt wurde. Also das war das, worüber sich Gott offenbart hat. Das ist der Gott von dem Abraham. Das hat vielleicht ein Stück was damit zu tun, dass es da diese Familiengötter gab und jeder seinen eigenen hatte. Aber sie haben ja schon gesehen, dass das irgendwie was völlig anderes ist. Und es ist ja auch immer wieder so aufgeschrieben, es ist der Gott Abrahams gewesen. Ja, war mit Gott vertraut, hat mit ihm geredet, alles Dinge undenkbar für die damalige Zeit. Ja, und Gott verfolgte dann seine Pläne weiter über Isaak, Jakob, Josef und alles Menschen, die praktisch in der Umgebung, die völlig anders war, die Kanaaniter, Ägypter, überall wo sie waren, völlig anders waren, als sie selbst das von ihrem Vater letzten Endes überliefert bekommen haben, Gott selber erlebt haben, widerspricht gerade der Josef. und waren letzten Endes den Maßstäben, die Gott an sie hatte und diesen, sag ich mal, auch Geboten und moralischen Vorstellungen. Es gab ja noch kein Gesetz in dem Sinne, aber sie hatten ja, Gott hat ihnen ja schon seinen Charakter offenbart und seine Maßstäbe, wie zu leben ist, gezeigt. Ganz klar sieht man das ja beim Josef, dass es da nicht ging, mit dieser Frau zu schlafen. Das hat er gewusst einfach. Und damit haben sie in einer Welt gelebt, die völlig anders war und eine klare Grenze gezogen, immer wieder in ganz vielen Aktionen, die ja uns zum Vorbild ist. Was bedeutet das, in einer Welt zu leben, in einer Kultur, die praktisch völlig anders ist? Ja, da habe ich mir so ein bisschen dick hingeschrieben, Gott treu sein bedeutet, seinen Werten treu zu sein. Alles andere ist halt ein Lippenbekenntnis, das muss sich in unserem Leben niederschlagen, genau wie wir es auch lesen bei den ganzen Stammvätern. Ja, dann kam diese ganze Geschichte mit Ägypten und die Errettung aus der Sklaverei. Dann gab es die Gebote und Vorschriften durch Mose, damit das Volk heilig bleibt und Gott letzten Endes bei seinem Volk wohnen kann. Weil genau das war der Plan Gottes mit der Stiftshütte, bei seinem Volk wieder zu wohnen und dann wirklich sichtbar da zu sein, in ihrer Mitte zu sein. Das war, denke ich mal, auch den Plan, den er von Abraham hatte. Das geht ja immer so in Stufen weiter. Und deswegen gab es da die ganzen Opfer, die Vorschriften, die ganz klare Gebote waren, keine Vermischung mit anderen Völkern, kein Götzendienst. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Diese ganzen Dinge, die Gott eben dann auch durch den Mose nochmal hat richtig einmeißeln lassen. Und es gab eine ganz, ganz klare Zugehörigkeit. Du gehörst zu dem Volk Israel, also zu dem Volk Gottes, oder eben nicht. Es gab da eine ganz klare Grenze, die Gott auch durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende gezogen haben wollte. Das war eine ganz klare Geschichte, auch in dem Land dann. Vermischt euch nicht, heiratet nicht irgendjemanden und nehmt diese Götter und diese Götzen von den anderen nicht wieder an. Das war ein regelrechtes Flehen von Gott, diese Grenzen klar zu definieren immer wieder. Ja, damit war das Volk Gottes, das auserwählte Volk, was ganz klar den Zweck hatte, Gott zu offenbaren in der Welt. Das steht in 5. Mose 7, Vers 6, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und weiter in Jesaja 43, Vers 21, dieses Volk habe ich mir zugerichtet, es soll meinen Ruhm erzählen. Also die ganz klare Aufgabe, es soll in allen Dingen Gottes Existenz und wie er ist, praktisch repräsentieren und seinen Charakter auch widerspiegeln für den Rest der Welt. Ja, und das schreibt dann auch der Paulus an die Römer nochmal in Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und das ist praktisch das, was an die Römer schreibt, das ist die Aufgabe des Volkes Gottes gewesen, praktisch Gott in gewissem Sinne sichtbar zu machen, von ihm zu erzählen und ja, letzten Endes zu predigen, ihn zu offenbaren. Und das ist auch die Aufgabe, was letzten Endes an uns als Gemeinde steht. Deswegen nimmt da Paulus das auch nochmal so auf. Und durch alle Zeiten hindurch war das immer genauso angefochten, wie das heute bei uns war oder wie das heute bei uns ist. Es ist nie einfach gewesen. Zum einen von innen, aus unserem Fleisch heraus, über Sünde, Unzucht und unsere eigenen Ziele, Gedanken, Vorstellungen und letzten Endes unser eigenes Ego, durch das wird das angefochten. Oder auch ganz praktisch von außen, die Feinde, die das Volk Gottes durch alle Jahrhunderte hindurch bis heute vernichten wollen. Ganz praktisch und so, wie es auch das Wort bedeutet, dass es praktisch nicht mehr existiert, weil eben Gott das so wichtig ist, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die Gott letzten Endes offenbaren in der Welt. Und ja, am Ende kann man dann auch sehen, durch das ganze Alte Testament hindurch, dass Gottes Gebote jetzt in dem Sinne, obwohl sie Verbote, Verheißungen und alles in einem sind, ja, ein Schutz sind. Das ist lieb von Gott gewesen, das zu geben und den Leuten zu sagen, okay, dort und dort sind deine Grenzen, geht da bitte nicht drüber. Das ist genau wie beim Adam, genau das Gleiche, mach das bitte nicht. Du kannst es natürlich frei entscheiden, aber mach das bitte nicht. Wir kennen dieses Kapitel auch mit den Segen und Fluch und was damit alles zusammenhängt. Ja, und dann ist es halt immer wieder passiert, dass auch das Volk Israel Gottes festgesetzte Grenzen wohlweislich übertreten hat. Und dann ist es immer dazu gekommen, dass er letzten Endes nicht mehr unter seinem Volk wohnen konnte. Und damit ging ein gewaltiger Schutz verloren und jedes Mal endete das irgendwo in einer Katastrophe. Das mal ganz kurz so zum Alten Testament, man kann da noch viel erzählen, aber einfach, um zu zeigen, dass es durch die ganze Bibel hindurch geht, dass Gott Grenzen gezogen hat. Und die war ganz eng um sein Volk ringsherum und dass es ein Schutz war. Ja, und aus dem, was ich jetzt alles erzählt habe, ist es praktisch so, dass es ganz, ganz starke Parallelen natürlich gibt zu uns als Gemeinde heute, als eine Ansammlung von Kindern Gottes, einer Gruppe von Menschen, die gerettet sind, herausgerufen, von neuem geboren und damit ganz klar, wie es auch das Wort schreibt, nicht mehr von dieser Welt sind. Ja, wir sind zu Kindern Gottes geworden und damit gehören wir zum Volk Gottes mit genau der gleichen Berufung, den gleichen Aufgaben, den gleichen Konsequenzen, die das für unser Leben hat, letzten Endes. Eingepropft in den gleichen Ölbaum, wie es auch im Römer 11, Vers 17 bis 20 geschrieben steht. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, so trägst du nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Das ist auch das, was Paulus so geschrieben hat, oder Römerbriefschreiber geschrieben hat. Letzten Endes die Parallelen zu dem Volk Israels. Wir sind damit eingepfropft und damit sind wir genau so mit herausgefordert, genau diese Grenzen auch zur Welt zu ziehen. Genau, das Ganze ist für uns freiwillig. Volk Israel ist ja hineingeboren gewesen immer. Für uns ist das freiwillig. Jeder von uns hat die Entscheidung irgendwann getroffen in seinem Leben und haben uns letzten Endes mit unserer Taufe verbindlich dazu entschieden. Das ist auch eins, was wir bekennen sozusagen, dass wir Gott treu sein wollen mit allen Konsequenzen, die es praktisch mit sich bringt. Und die Abgrenzung zur Welt ist praktisch die einzige Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Und es gibt da viele Stellen in der Bibel, die da ganz klar darauf hinschreiben, der Paulus ist da nicht müde geworden, das alles immer wieder zu benennen. Und zwar schreibt er exemplarisch zum Beispiel in Römer 12, Vers 1 bis 2, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also Paulus sagt ganz klar, ich ermahne euch, diese Grenzen ganz klar einzuhalten. Ja, weil wir eben zu Gott gehören, mit allen Konsequenzen durch das Opfer, was Jesus gebracht hat. Genau. Und das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das ist nicht der Sonntag alleine damit gemeint, sondern die ganze Woche und immer. Ja, wir brauchen praktisch diese Erneuerung des Sinnes. Hat man auch schon eine Lehre dazu. Und wir sollen immer wieder prüfen, was ist denn Gottes Wille? Und was ist das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene? Das ist unser alltägliches Ding letzten Endes, rauszufinden, Wo verläuft in dem ganz konkreten Ding die Grenze? Wo ist für Gott das gut? Wo ist es richtig? Und was ist für Gott nicht mehr tragbar? Und das ist so relativ, gibt es eine klare Grenze. Ich will das ganz gerne, und das ist so ein bisschen das, was ich so als Eindruck auch hatte, und aus dem ist es so ein bisschen entstanden, einem Bibelvers und dann noch einer Geschichte sozusagen anhand von einem Bild nochmal ein bisschen näher erläutern. Und ich werde jetzt ein bisschen rummalen. Und zwar ist es der Vers in Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also praktisch identisch Abraham. Das ist nicht unsichtbar, was wir tun. Und Gott gefällt es auch so. Und was bedeutet das? Das Licht der Welt zu sein, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, die nicht verborgen sein kann. Und zwar ist es so gewesen, dass es früher eine Stadt anders aussah als heute, und das auch durch die Jahrtausende hindurch. Wir wollen jetzt ja keine Siedlungsgeschichte machen, aber letzten Endes, mal gucken, welche Farben ich hier nehme, eine Stadt sah früher eigentlich, das kennen wir so, die mittelalterlichen Städte, und so war ja auch Jericho aufgebaut und so weiter, das kennen wir alle. Eine Stadt hatte praktisch, wir werden das mal versuchen, mal als Lageplan und auch dann in der Ansicht darzustellen. Eine Stadt hatte meist irgendwie ein Stadtzentrum. Bei Jerusalem war das der Tempel, ganz klar. Und hatte eine ganze Menge Häuser, Straßenzüge, wie auch immer, ringsrum. Und dort haben praktisch die ganzen Leute gewohnt. Dann praktisch ein Zentrum. So, und dann war noch mal eine kleine Stadt. Jedenfalls gibt es eine ganze Menge Häuser da drin. So und so ähnlich sieht eine Stadt heute aus. Auch noch, daran hat sich ja grundsätzlich erstmal nichts geändert. Aber etwas ganz Wichtiges um diese Stadt war die Stadtmauer. Und zwar sah das so aus, dass die meistens irgendwelche Tore hatte, wo praktisch die Straßen dann in die Umgebung rausgingen. Dann gab es meistens in der Nähe der Tore, irgendwelche Wehrtürme, wie auch immer, dann dazwischen nochmal, sodass das alles gut bewacht war. So, dann vielleicht hier noch einen. Genau, und dazwischen gab es letzten Endes eine Mauer. Lesen wir in ganz vielen Geschichten. So. Genau. Und dann war es natürlich ganz wichtig, dass die Stadttore nicht so waren, sondern dass die ein Tor hatten, was man praktisch hier dann am Ende zumachen konnte. Zum Beispiel nachts oder wenn Feinde gekommen sind, hat man die Tore dann schnell zugemacht. Und dann sah das praktisch so aus. Das ist genau jetzt erstmal im Lageplan das Bild. Und die Stadt auf dem Berg, und ich will das auch dann noch weiter untermauern, ist es praktisch auch so, dass es auch bei dem Nehemia so war. Und aus dieser Nehemia-Geschichte können wir eine ganze Menge Dinge lernen, die damit zusammenhängen. Und zwar, das ist jetzt so ein, sehen, ob man das sieht, und zwar ist es so, dass auch in Jerusalem war es ja auch so, dass Gott in der Mitte, ja, im Tempel praktisch seine Gegenwart hatte. Und letzten Endes, bei uns ist es im Prinzip so, dass wir auch, wenn wir uns versammeln als Gemeinde, dass wir schon irgendwie, wir ja der Tempel letzten Endes sind. Und wo Gott wohnt, ist eigentlich sein Wunsch, in jedem Haus zu sein. Und von dort aus strahlt das sozusagen über diese Stadtmauer hinaus. Deswegen liegt die Stadt auch auf dem Berg. Es hat nicht nur Verteidigungszwecke, sondern es ist auch so, dass die Stadt auf dem Berg liegt. damit sie auch gut gesehen wird. Zumindest ist das hier und bei Jerusalem zum Beispiel ist es auch ganz klar so, dass sie auf dem Berg gebaut ist. So, und jetzt ist es praktisch so, dass der Nehemia praktisch gekommen ist, und wir kennen die Geschichte, ich muss jetzt ein ganz kleines bisschen da drauf, sonst wird es uferlos heute, aber es ist praktisch so, dass der Nehemia praktisch gekommen ist nach dem Esra. Der Esra, der hat praktisch angefangen, da ist er, schon hat die Juden zum Teil gesammelt, ist nach Jerusalem und hat praktisch begonnen, den Tempel wieder aufzubauen und auch diesen geistlichen Dienst dort. Und dass Gott, es war sein Herzenswunsch, dass Gott wieder in Jerusalem, dass es wieder in den Ort gibt, den es mal gab, der zerstört worden ist, letzten Endes. Und das ist irgendwann ein bisschen stagniert. Und der Nehemia, der kam praktisch und hat im Prinzip, und deswegen mache ich das nochmal im Lageplan, will ich das nochmal darstellen, hat im Prinzip das vorgefunden, es gab diesen Berg. Irgendwie, ne? Bergkuppe. Und da stand praktisch dieser Tempel und hat dann praktisch diese Häuser ringsrum gehabt. So. Und ich mal da mal ein ganz kleines Licht rein, weil es hatte nur ein bisschen angefangen. Irgendwie ist der Esra dann ein Stück stecken geblieben in der ganzen Geschichte. Und es, was das Allerwichtigste daran ist, dass um die Stadt, und im Mittelalter war das auch so und auch heute, ist das nicht mehr ganz so nachvollziehbar, weil es nicht mehr so sichtbar ist. Aber früher war das so, dass es praktisch um die Stadt gab es ja ein ganz klares Drinnen und draußen. Und draußen war praktisch die Wildnis, Urwald, Feinde, Räuber, alle möglichen Leute, die praktisch nie in die Stadt reingehört hörten, die auch kein Bürgerrecht da drinnen hatten. Natürlich war so eine Stadt schön. Und deswegen kann man da sagen, dass ja draußen um die Stadt herum ist praktisch die Finsternis. So, und die Finsternis, die wird immer versuchen, praktisch genau diese Stadt zu erobern. Ich mache das mal so, schwache Stellen der Mauer, Stadttore, wird sie immer versuchen, von allen Seiten immer mal wieder praktisch die Stadt irgendwo zu erobern. Das lesen wir auch, das ist immer wieder passiert. So, und der Nehemia, da kam im Prinzip, und da war das so, die Mauer habe ich extra mal rot dargestellt, da sah das ungefähr so aus. So sah das ungefähr aus, als der Nehemia kam. Die Mauer, die war zerstört, war nicht mehr da, aber im Prinzip gab es schon ein bisschen Leben in Jerusalem und auch der Tempel wurde angefangen, den wieder aufzubauen. Das Interessante, was ich praktisch daran irgendwie festgestellt habe an der Geschichte, war, dass der Esra schon einige Zeit dort war und da nicht so beschrieben ist, dass es diese massiven Angriffe gab. Ich denke, das hängt damit zusammen auch, und das ist auch für uns irgendwie wichtig, wenn praktisch diese Grenze nicht gesetzt ist und wir fangen so ein bisschen an und machen so ein bisschen und ja, dann ist es für den Feind noch nicht gefährlich, weil er uns jederzeit praktisch könnte er das einnehmen, ohne Probleme, kann praktisch bei Nacht und Nebel, weil es praktisch ungeschützt da liegt, der Feind kommen und letzten Endes die Stadt erobern. Das, denke ich, war auch ein Grund, warum das in dem Sinne die ganzen Feinde, die damals der Nehemia hatte, noch nicht so sehr auf den Plan getreten sind. Und der Nehemia, das war einer von Gott eingesetzter Mann letzten Endes, genau um eins zu machen, nämlich die Grenze ringsherum wieder aufzubauen. Und zwar in dem Sinne sichtbar und auch wirkungsvoll. Und der Nehemia ist, das kennen wir alle, ist dann gekommen und hat letzten Endes als Aufgabe gehabt, wieder Jerusalem aufzubauen. Oder das war sein Anliegen, der König hat es auch ja unterstützt. Und am Ende auch letzten Endes das Wichtige in der Mitte, dass Gott wieder und seinem Volk wohnen konnte und dass im Prinzip das, was den Juden damals auch das Allerwichtigste war, dass das wieder hergestellt werden konnte und auch auf Dauer Bestand haben konnte und geschützt war, hat der Nehemia gesagt, wir müssen unbedingt diese Mauer mit allem drum und dran wieder aufbauen. Also, es gab den Plan, praktisch das wieder aufzubauen. Mit Toren und allen möglichen, was da dazu gehört hat. Und es steht letzten Endes nachzulesen im Nehemia 2, Vers 18 bis 20, da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Also auch aus Gottes Sicht war das eine gute Sache. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Also wollt ihr etwa der Regierung untreu werden? Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Also es gibt ganz klare Rechte sozusagen innerhalb der Stadt. Und es gibt auch Leute, die da kein Anrecht haben. Und was wir dann danach lesen und auch schon in dieser Bibelstelle rauskommt, ist, dass der Nehemia immer wieder mit ganz vielen Widerständen zu rechnen hatte. Und letzten Endes oder überhaupt trotzdem den Mut hatte, das anzufangen, und das ist genau das Ding, er hat gesagt, ich bin angetreten und das ziehen wir jetzt irgendwie durch und wir brauchen da Gottes Hilfe unbedingt, diese Mauer wieder zu errichten, dass Jerusalem letzten Endes wieder eine sichere Stadt ist. Und dann ging das so, und da will ich lesen Nehemia Kapitel 3. Und das können wir mit aufschlagen oder ich kann es einfach nur vorlesen. Und der hohe Priester Eliashib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor und sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Seraas, sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein und seine Riegel und seine Sperrbalken. Und ihnen zur Seite besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots, und daneben besserte Meschulam, der Sohn Bereshias, des Sohnes Meshesabes. Und daneben besserte Zadok aus, der Sohn Baanas, und daneben besserten die Tekoiter aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Und das Jeschanator besserte Jada, der Sohn Pesas, und Meschulam, der Sohn Besodias, aus. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein. Und zu seiner Seite besserte Melatia, Gibeoniter und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich würde das ganz gerne vorlesen, aber dann wird es länger dauern. Und hier sehen wir wieder mal ein Prinzip in der Bibel, und zwar geht das bis zum Vers 32 dann weiter. Ihr seht das in eurer Bibel, dass alle aufgezählt sind, letzten Endes, die daran mitgebaut haben. Und das war für mich irgendwie so ein Schlüssel, so eine kleine Offenbarung, weil wir dort ganz genau sehen können, wie das am Ende funktioniert. Denn sie haben gebaut und gebaut und gebaut und jeder hat an seinem Stück gebaut. Und zwar haben die aus dem Haus, die haben hier gebaut, ja, aus dem haben hier, andere wieder haben hier gebaut, manche haben das Tor gebaut und so weiter. Sie haben dort alle zusammen gebaut. Und das ist für mich irgendwie so ein Ding gewesen, was ich sehr stark auf dem Herzen habe, dass wir das irgendwie vom Heiligen Geist als Offenbarung für uns nehmen, auch als Gemeinde, dass es ganz wichtig ist, dass jeder von uns genau in seinem Bereich, in seiner Familie, die Grenzen so wieder zieht, wie Gott sie gerne möchte. Und es gab ja diesen Plan, wo die Tore waren und was da alles war und wie das alles gemacht ist, dass es am Ende auch gut wird. Und Gott hat einen ganz genauen Plan. Und genauso ist es auch mit uns heute. Und diese Stadt auf dem Berg, und das ist im Prinzip genauso, wie es in Matthäus geschrieben ist und wie Jesus das selber gesagt hat, dass wir praktisch das Licht der Welt sind, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt und die nicht verborgen sein kann. Das ist genau das alte Prinzip, dass Gott der Welt durch uns seine Gegenwart zeigen will. Also, in jedem Haus ist Gottes Gegenwart und das strahlt praktisch hinaus in die Finsternis und in die Welt. Und der Finsternis gefällt es natürlich nicht und wird Tag für Tag Angriffe starten und wird versuchen, genau das zu vermeiden. Also das, was dem Volk Israel bis heute so passiert, ist letzten Endes auch bei uns im Geistlichen, dass der Feind wird versuchen, die Finsternis wird alles daran setzen, dass genau das hier oben erlöscht, dass das Licht irgendwann nicht mehr in die Welt hinausstrahlen kann. Das ist das erklärte Ziel des Feindes. Ja, und ich fand das so schön, wie wenn man das auf heute uns überträgt. Ich denke, dass das Bild von dieser Stadt auf dem Berg jetzt praktisch ja, für ja, Jerusalem irgendwie zählt, aber letzten Endes jede Gemeinde irgendwo so eine Stadt auf dem Berg ist, in seinem Land, in seiner Region, wo die Gemeinde einfach ist, selbst kleinere Hausgruppen und so weiter. Und selbst wenn wir ein Haus haben nur, wird das irgendwo ein Licht nach außen leuchten lassen. Eine Gemeinde hat den Vorteil, dass es einen großen Schutz gibt, weil wir alle zusammen irgendwo da dran bauen. Und wenn jeder um unser Haus irgendwie eine Mauer ziehen müssen, das ist ein sehr großer Vorteil. Deswegen gibt es ja auch in der Baugeschichte und überall in jeder Siedlungsgeschichte Städte, weil es einfach am effektivsten war, sich zu schützen. Und genauso ist das im Geistlichen auch heute. Und ich fand das so stark, dass es einfach genauso beschrieben ist. Diesen ganzen Text, der für uns jetzt ein bisschen langweilig erscheint, wird praktisch plötzlich ganz anders werden, wenn wir den in heutiger Sicht lesen würden. Wenn Gott heute aufschreibt über uns, würde er im Prinzip das genauso machen. Und ich denke, das macht er auch. Er sieht unsere Gemeinde und sieht, was wir tun. Und für ihn ist das ja total offensichtlich. Die geistlichen Dinge sieht er ja komplett, wie als wenn wir diese sehen würden. Und er würde heute genauso so ein Buch schreiben und sagen, okay, ich sehe die Familie Riedel, die bauen dort und dort. Und das sind gerade die Kämpfe und die Schwierigkeiten, mit denen sie zu tun haben, aber sie bauen und so weiter. Die Familie Weber baut an der Stelle, macht dort was und so weiter. Es wird immer, und von jedem von uns sagt er das. Und er sagt, der Thorsten baut da, der Andreas baut dort, Christian baut da und macht in seiner Familie und darüber hinaus dient er und macht und ist im Prinzip selber Licht, strahlt nach außen und versucht, soweit es in seiner Kraft steht, alles dafür zu tun, dass die Finsternis genau das Licht, was in uns ist, nicht wieder auslöschen kann. Und irgendwie fand ich das eine sehr gute Botschaft und eine Motivation für uns und eine Herausforderung, genau das, wie der Nehemia das gemacht hat, in den gleichen Eifer, in dieser Intensität und auch, sag ich mal, mit dieser Vehemenz, sich nicht unterbekommen zu lassen, auch von den Feinden, von den ganzen Lügen, von den Bedrohungen. Und die haben das unter Androhung, ja, sie haben ihr Leben damit aufs Spiel gesetzt, dass sie dieses Projekt gestartet haben. Und das sieht man auch bei Nehemia 3, Vers 33 bis 38 zum Beispiel. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und er spottete über die Juden. Damit ging es erstmal los. Und er sprach vor seinen Brüdern und zu den Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Und genau das ist das, was der Feind uns auch heute jeden Tag erzählen will. Was du da machst, warum machst du dir das Leben so eng? Warum machst du überhaupt den ganzen Aufwand? Was bringt das überhaupt, deine Kinder im Gehorsam von Jesus zu erziehen? Die ganzen Schwierigkeiten, was du dir da alles auflädst und die Gespräche in der Schule und dies und das. Warum machst du das alles? Was hat das eigentlich für einen Sinn? Es könnte doch so viel einfacher sein. Lass es einfach. Es hat eh keinen Sinn. Das ist das, was der Feind uns jeden Tag einreden will. Ja, und den Nehemia ging es ja auch nicht anders. Und sein Gebet war, höre unser Gott, wir sind zum Gespött geworden sind, wie wir zum Gespött geworden sind. Und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückkommen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. und decke ihre Schuld nicht zu und ihre Sünde werde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht. Denn sie haben in den Bauenden dich zum Zorn gereizt. Wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Das habe ich mir extra fett gedruckt, weil das ist so das, was Gott sagt. Er soll das nie aus Pflicht, er soll das nie aus irgendwas, weil es halt sagt, na, das muss jetzt auch noch gemacht werden, sondern das ist was wir alle auf dem Herzen haben sollten. Dass die Mauer letzten Endes steht in unserem ganz persönlichen Bereich. Und Gott, ja, guckt immer unsere Motivationen an, aus welchem Grund wir was machen. Und auch die Motivation spielt da eine Rolle. Letzten Endes ist es so gewesen, dass sie die Mauer bis zur Hälfte fertig hatten. Und dann kamen wieder neue Schwierigkeiten und Drohungen und alles drum und dran. Und am Ende können wir aber lesen in Nehemia 6, Vers 15 bis 16. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren. Und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Und das finde ich so einen wunderbaren Satz. Als dann der Schutz so groß war, dass der Feind nie einfach so das erobern konnte, dass dem Feind schwer gemacht war, dann sank auch der Mut des Feindes. Und es gab da gleichzeitig auch bei den Feinden Offenbarung drüber, dass nur Gott sowas erreichen kann. Und ich denke, das ist was wir auch glauben von unserer Gemeinde, dass wir hier sitzen, dass wir das gemacht haben. Das ist auch ein Werk unseres Gottes und auch ein kleines Werk von uns, dass wir immer wieder versuchen, praktisch die Grenzen und Gottes Maßstäbe hochzuhalten in unserem eigenen Leben. Das ist halt ein Zeugnis, was auch heute gilt, wenn wir die Grenzen ganz klar stecken. Und dann habe ich mir ein Stück Gedanken gemacht. Der Nehemia, der hat es geschafft. Der hat letzten Endes haben die Mauer komplett fertig gehabt. Die war wehrtüchtig. Die Steine waren nicht so, dass wenn ein Fuchs hochgehuppt ist, dass die da wieder eingefallen sind. Das war alles großer Quatsch. Also das war richtig gut gemacht. Und die Mauer stand wieder. Dann können wir ja nachlesen, dass auch der Esra dann, dass der Tempeldienst wieder losging und dass es da die große Überführung gab, als sie die Schriften wieder gelesen haben. Und Gott mit seiner Gegenwart wirklich da war. Und ich habe mich dann gefragt, was passiert denn nun, wenn dann Lücken sind, zum Beispiel, wenn nur eine Familie nicht so gebaut hat. Ein Stück weit lesen wir das auch, dass es ja ein Problem war, dass manche ihren Nacken nicht gebeugt haben und damit gebaut haben. Und sicherlich haben das dann andere ein Stück weiter gemacht. Aber die Mauer hätte ja auch so aussehen können. Die hätte ja hier sein können, dann wäre die ein Stück runtergegangen. Und hätte dann eine Bresche gehabt oder ein Tor wäre nicht fertig geworden, wäre nicht eingehangen gewesen. Was wäre denn das dann geworden? Und wir sehen das, in der Bibel ist das beschrieben und wir können das auch in geschichtlichen Dingen nachvollziehen. Im Prinzip ist es ja so, dass die Stadt permanent belagert wird und so ist es auch im Geistlichen. Dem Feind gefällt es nicht, dass wir, die FCG Zwickau, hier sind an diesem Ort und damit Licht sind und damit Gottes Gegenwart hier ist und das auch darüber hinaus repräsentieren, dass es Gott gibt und ja, das Ganze, was wir eben auch als Berufung haben und auch jeder Mensch einzeln als Berufung hat. Und was wäre denn passiert, zum Beispiel, wenn die Mauer eine Lücke hat oder ein Tor? Was passiert da? In einem Belagerungsfall. Ist es dann so, dass die Grenze dann, wenn die jetzt zum Beispiel hier ein angenommenes Tor hat, dass dann die Grenze hier verläuft, nur weil der nicht richtig gebaut hat? Ist der Feind so lieb, dass er da eine neue Grenze zieht und sagt, die anderen waren alle fleißig und deswegen trifft es nur den. Nee, so eine Stadt ist verloren gewesen und es ging ganz, ganz schnell. Sobald ein Tor durchbrochen werden konnte oder sobald sie mit dem Belagerungsturm oder mit dem Wall oder mit was auch immer ein Stück der Mauer zum Einsturz gebracht hätten, war im Prinzip Stunden später die Stadt verloren und war vernichtet. Vom Größten bis zum Kleinsten. Und im Prinzip das alles, was wir, das strahlende Licht, das ist alles dann Geschichte. Es ist ausgelöscht. Und das war eine so eine große Warnung auch, die mir Gott oder die Gott einfach sagt in diesem Beispiel, wie ernst es ihm damit ist, praktisch Grenzen, die er uns setzt, einzuhalten. Weil es ist eben so, es kann niemals einen Grenzverlauf innerhalb der Stadt geben. Es kann niemals eine Grenze zwischen Licht und Finsternis quer durch unsere Gemeinde durchgeben. Das ist nicht möglich. Und das ist halt unsere Aufgabe, dass die Grenze zwischen Licht und Finsternis, wie es bei der Stadt ist und im Umland und den Feinden draußen, die muss immer aufrechterhalten bleiben. Ich denke nicht, dass es weltweit ist. Da gibt es ja auch noch diese Bibelstelle, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde am Ende nicht überwinden werden. Also dem Feind wird es nicht gelingen, diese ganzen Städte einzunehmen. Aber dem Feind gelingt es gelegentlich hier und da eine Stadt einzunehmen, die auf dem Berg war, die gestrahlt hat und die geleuchtet hat. Und das ist so ein bisschen das Schlimmste, was man sich vorstellen kann eigentlich. Und leider erleben wir das in unserem Umfeld oder hören davon, dass es eben Gemeinden, die es gab, nicht mehr gibt. Genau. Und das soll uns wirklich eine Warnung sein, dass wir da wirklich eifrig zu tun haben, wirklich diese Grenzen aufrechtzuerhalten. Das Interessante ist, dass uns der Feind auch immer wieder einreden will, dass wir unser eigenes Gefängnis ja damit bauen. Das ist ja so eine beliebte Lüge des Feindes, dass wir uns sehr unnötig schwer machen und die ganze Freiheit dann nicht genießen können. Und das Interessante ist aber, bei so einer Stadt ist es ja auch so, dass praktisch die Leute in der Stadt, sie haben ein Bürgerrecht. Also sie dürfen sich dort aufhalten, die dürfen dort wohnen und so weiter. Aber die dürfen zum Beispiel auch aus dem Tor rausgehen, können da ihre Geschäfte erledigen und so weiter und können dann ohne Probleme wieder durch das Tor reinkommen und können praktisch dort in Sicherheit wohnen. Das ist das, was die Finsternis nicht kann. Die müssen draußen bleiben. Das Tor ist die definitive Grenze. Und das hat mir auch gezeigt, dass es praktisch so ist, dass es kein Gefängnis ist. Auch der Adam ist mal aus dem Garten rausgegangen und hat ja die Tiere des Feldes zum Beispiel benannt. Ne? Also musste er auch mal dort gewesen sein und hat er irgendwie, und das ist kein Problem gewesen. Wir können da raus und rein, und es ist ja sogar unsere Pflicht, nicht nur durch das Strahlen, sondern auch, dass wir praktisch der Welt verkündigen, dass es Jesus gibt und dass wir da Leute mit hineinretten in die ganze Geschichte. Ja. Jetzt ist es so, dass ich ein kleines bisschen unsicher bin. Ich habe noch einen nächsten Abschnitt, und soll es darum gehen, was das denn mit uns jetzt ganz konkret für uns persönlich zu tun hat. Das eine ist ja das Bild als Gemeinde insgesamt und wir als Familien, und der Rest ist dann praktisch noch Salz und Licht sein, wie das funktioniert und auch diese Geschichte, sind wir damit weltfremd. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, sozusagen noch ein Stück weiterzumachen, oder dann gesagt, okay, das ist, haben Sie jetzt Lärm 6? Ist gut, ne? Ja, genau, dann können wir wann anders damit weitermachen. Was mir auch heute am wichtigsten war, dass dieses Bild bei uns ein Stück einprägsam ist. Was bedeutet das, die Stadt auf dem Berg zu sein, wie Jesus das auch selber gesagt hat, und was hat das mit uns jeden persönlich zu tun? Es soll praktisch eine Ermutigung sein, dass wir ganz konkret gucken, auch dazu ist auch der Sommer der Werte da letzten Endes, dass wir ganz konkret gucken, auch in unserer eigenen Familie, meiner Beziehung zu Gott, was bedeutet das jetzt? Wo ist meine Mauer nur halb hoch? Weil im Prinzip ist es so, und ich denke, das ist eindrücklich, das reicht nicht, wenn wir nur ein bisschen daran rummauern, sondern es muss eine ganz klare Grenze geben zwischen Licht und Finsternis, und die muss letzten Endes außerhalb unserer Familie sich bewegen und auch außerhalb damit unserer Gemeinde, weil wir sind nun mal eine Summe von Leuten, und das ist wichtig, dass das irgendwo, genau wie es in dem Bild ist auch, dass der Feind draußen bleiben kann und immer weniger eine Chance hat, dieses zu überwinden. Und er wird es immer wieder versuchen, und wir wissen das auch, und kennen das auch, kennen auch diese Bibelstellen Und damit hätte ich dann, würde ich dann irgendwann noch mal ein Stück weitermachen, was das mit uns zu tun hat. Und da gibt es auch sehr viele Ermutigungen und auch Warnungen in dem Wort Gottes, dann auch im Neuen Testament. Genau. So viel für heute. Jesus, wir danken dir einfach, dass du ja so ein guter Gott bist. Danke, dass du uns das offenbarst, auch was die geistlichen Prinzipien sind, quer durch dein Wort hindurch. Ich danke dir einfach, dass wir zu dir gehören dürfen und dass du damit auch Grenzen gesetzt hast und dass es auch ein großer Schutz für uns insgesamt ist. Herr, das ist kein Gefängnis, das ist nicht irgendwas, was uns einschränkt, sondern das ist was, was wir brauchen ganz dringend in unserem Leben, dass wir ja vor den Angriffen der Finsternis geschützt sind, dass uns das nie übermannen kann, nicht in der Nacht irgendwo überrumpeln und wir wissen gar nicht, wie es uns geschieht, sondern du trägst im Prinzip Fürsorge für uns, Herr, dass es uns gut geht und ja, dass wir unserer Berufung gerecht werden können, Herr, dass wir eine Stadt auch als Gemeinde, eine Stadt auf dem Berg sein können, die weit ins Land leuchtet, Herr. Und das brauchen wir und das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Heiliger Geist, dass du uns da wirklich hilfst auch, jetzt auch ganz besonders in der nächsten Zeit, dass das, was du uns als Warnung ausgesprochen hast, wie schnell eine Stadt erobert sein kann, ja, dass du uns da einfach hilfst, die richtigen Schritte zu gehen, Herr. Auch wenn wir das jetzt nicht konkret irgendwie heute drauf eingehen konnten, was es vielleicht jetzt für mich persönlich bedeutet, will ich wirklich beten, Herr, der Heilige Geist, dass du uns das zeigst auch, ganz persönlich, in unseren Familien, ja, dass du uns einfach offenbarst, wo es ist, dass die Mauer halb hoch ist und dass es nicht reicht, Herr. Der Heilige Geist, dass du uns hilfst, dort genau weiterzubauen, dass du uns ermutigst, Herr. Ja, genauso wie es der Nehemia gemacht hat, der gesagt hat, kommt Leute, packt weiter an und wenn wir mit dem Schwert daneben stehen müssen und die Baustelle beschützen müssen, wir machen es aber weiter, Herr, weil wir wollen, dass am Ende die Mauer steht, Herr, dass auch in den nächsten Jahren und weit darüber hinaus, ja, wir unserer Berufung gerecht werden können, Herr. Wir wollen ein Licht sein, was ja hier in Zwickau leuchtet, was in dieses Land hinausstrahlt und dass auch jeder Einzelne von uns mit dabei ist, Herr. Bete, dass du uns da einfach hilfst, dass du eine größere Einheit unter uns schenkst, auch in nächster Zeit, Herr, dass wir ja irgendwie merken, Herr, wir gehören da alle zusammen und es ist wichtig, dass wir alle da uns auch gegenseitig unterstützen und machen und helfen, wo es einfach notwendig ist. Ja, ich danke dir einfach dafür, dass du das so klar beschreibst, dass es eine Trennung zwischen Licht und Finsternis gibt, Herr, dass bei dir nicht alles vermischt ist und alles in eine graue Masse. Ja, und ich danke dir für deinen Wunsch, wirklich unter uns zu wohnen, dass wir das erleben können, dass du uns ausfüllst, Herr, unser Familienleben, unser Leben auf Arbeit und auch hier, wenn wir uns treffen als Versammlung. Ich danke dir dafür, für all das, was wir hier erleben dürfen, dass du uns wirklich baust immer weiter zu dieser Stadt auf dem Berg, die weit leuchtet, dass du in unserer Mitte bist. Ja, so bitte ich dich einfach um deinen Segen auch für die nächste Woche. Ja, dass du uns ganz konkret hilfst. Ich danke dir dafür, dass du ja, uns ausstattest, ermutigst, ja, an den Stellen weiterzugehen, auch in unserem Alltag. Amen.